The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 30. Oktober. Stadtbild. Das ist jetzt schon das Wort des Jahres. Für mich jedenfalls. Am Abend war es dann auch wieder soweit bei Markus Lanz. Alles drehte sich ums Stadtbild. Der Kanzler war nicht da, aber immerhin doch sein Minister für besondere Aufgaben, der Kanzleramtsminister Thorsten Frey. Und die besondere Aufgabe im TV-Studio war, die Debatte einzufangen rund um dieses magische Wort, das Friedrich Merz vor rund 2 Wochen beim Termin in Brandenburg eher so aus der Hüfte schoss.
Bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24, August 25 im Vergleich um 60% nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen. Das muss beibehalten werden.
Zuerst setzt er in der Debatte nochmal nach.
Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben. Und wenn unter diesen Kindern Töchter sind, dann fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte.
Das also war die Ausgangssituation am Abend bei Markus Lanz. Und die Verteidigungslinie des Kanzleramtsministers, die Kritiker hätten den Kanzler bewusst missverstanden und ihm pauschale Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund vorwerfen wollen.
Jedenfalls ist es so, dass es ganz offensichtlich war, dass sie eine Menge Leute missverstehen wollten.
Auch das.
Und deswegen hatten wir schon eine Debatte danach, fand ich, die schon einigermaßen surreal war.
Kritik gab es auch aus der Runde, und zwar von Belit Onay, dem grünen Oberbürgermeister von Hannover. Er sieht sich als Mann mit Migrationshintergrund direkt betroffen von der Aussage des fremden Stadtbilds.
Der Moment, wo es aus meiner Sicht zum Problem wurde, war, als er das dann nochmal bekräftigt hat mit den Töchtern. Und ich fand auch den dritten Anlauf, wo er dann versucht hat, das nochmal einzuordnen, also sehr gezwungen, abgelesen, nicht mehr mit diesem Schmunzeln oder diesem Grinsen. Da merkte man schon, dass er das offensichtlich auch nicht mehr so genau gesehen hat. Aber es bleibt offen für jegliche Deutung. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem.
Ja, also
das,
wenn man sich so klar ausdrückt, muss man nicht zweimal nochmal hinterher klarstellen, was man eigentlich meint.
Eine andere, aber durchaus differenzierte Sicht zeigte Boris Palmer, Oberbürgermeister der Stadt Tübingen. Er war mal bei den Grünen. Er ist bekannt für klare Kante. Er fand die Aussage des Kanzlers erstmal gut.
Da ist mir schon gekommen, dass wir in den vergangenen Jahren eine Veränderung im Stadtbild hatten. Insbesondere an zentralen Plätzen, Bahnhöfe, Parks, mitten in der Stadt, wo halt junge, arbeitslose Männer ohne Aufenthaltsrecht den ganzen Tag zusammenstehen und nicht selten mit Drogen gehandelt haben, aggressiv waren, gepöbelt haben. Und das hat viele Menschen verstört und verschreckt. Und es war lange nicht gut besprechbar, weil eben auch für die meisten erkennbar waren, die sahen anders aus als wir hier. Die hatten einen anderen Phänotyp. Und ich suche jetzt schon wieder nach den richtigen Worten, damit ich nicht den Rassismusvorwurf kriege. Aber es war das Spiel des Kaisers neue Kleider. Alle haben es gesehen, aber man konnte es nicht besprechen.
Aber er kritisierte auch das schlechte Handwerk des Kanzlers, dass er eben nicht genug klargestellt hatte, wen er meint und wen er nicht meint.
Trotzdem war es halt blöd gemacht. Sorry, Herr Kanzleramtsminister. Er hätte ziemlich schnell nachschieben müssen, dass er halt nicht alle anderen, die Migrationshintergrund haben und zu unserer Gesellschaft dazugehören, meint, dass er Belit Onay nicht meint, dass er ihn nicht verletzen will.
In der Runde saß auch unsere Chefreporterin Politik, Carina Mössbauer. Sie wurde gefragt, wie sie die Wirkung der Merz'schen Äußerung in der Union einschätzt.
Können Sie das mal erklären, Frau Mössbauer? Was ist denn da hinter den Kulissen passiert? Also schon nach der allerersten Aussage, nach dem Stadtbild, was hören Sie aus dem inneren Kreis? Was hat da stattgefunden? Waren die begeistert? Waren die entsetzt? Waren die besorgt?
Also in der Union ist die mehrheitliche Meinung, inhaltlich hat er recht, aber es ist halt ein bisschen ungeschickt in der Ausführung gewesen. Und es gab durchaus Stimmen, auch so in seinem engen Umfeld, die ihm relativ schnell dazu geraten haben, es einfach noch mal konkreter auszuformulieren und auszubuchstabieren, um eben deutliche Signale zu senden, dass man Menschen mit Migrationshintergrund nicht meint, die integriert sind, die zu diesem Land gehören, die dieses Land mit aufgebaut haben, die den Laden am Laufen halten. Aber er macht solche Entscheidungen dann oft auch so mit sich selbst aus.
Fazit: Die Diskussion um das Stadtbild konnte auch gestern nicht beendet werden. Sehr zum Leidwesen von Thorsten Frey, dem tapferen Kanzleramtsminister. Aber es ist keine Phantomdebatte, wie da manche geschrieben haben, sondern Teil einer lebendigen Demokratie. Das Stadtbild gehört nämlich nicht den Klimaexperten, den Wirtschaftswissenschaftlern und Prädikatsjuristen oder anderen Experten. Das Stadtbild ist für alle da. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Auch der ehemalige Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel mischt sich heute Morgen in diese Debatte ein.
Es ist einfach nur ein Aufeinandereinschlagen.
Anne Schwedt erklärt die Zinsentscheidung der Fed aus der Nacht und sie hat spannende Quartalszahlen aus dem Silicon Valley. Ja, und im Internet, da versucht man, Whitney Houston nachzuahmen beziehungsweise das Schlagzeug in einem ihrer bekanntesten Songs. Ergebnisse dieses Wettbewerbs hören Sie am Ende des Podcasts.
Ich möchte in einem Land leben, bei dem nicht das Aussehen darüber entscheidet, ob man ins Stadtbild passt oder nicht.
Das war die Reaktion des SPD-Vizekanzlers auf die Stadtbilddebatte. Er kritisiert damit den Bundeskanzler Friedrich Merz. Was sein Vorgänger, der ehemalige SPD-Chef und Vizekanzler und heutige Chef der Atlantikbrücke Sigmar Gabriel dazu sagt, das hören wir jetzt gleich. Wir haben ihn auf einer Reise mit der Atlantikbrücke durch den Süden der USA erreicht. Einen schönen guten Tag, Sigmar Gabriel.
Guten Tag, lieber Herr Steingart.
Herr Gabriel, die Stadtbilddebatte hat Sie in den vergangenen Tagen trotz Amerikareise auch bewegt, richtig?
Ja, mich bewegt das seit Tagen, was da stattfindet, weil ich finde, dass wir mal wieder eine Chance verpassen, über die Probleme, die sich mit der Migration ergeben haben, ohne Schaum vor dem Mund miteinander zu reden. Ich meine, dass da sozusagen auf der linken Seite des politischen Spektrums nicht mehr da ist als der Versuch, auf die CDU und auf Merz mit dem Rassismusvorwurf einzudreschen, obwohl er ja nachweislich 63% der Bevölkerung ihm zustimmen in seiner Formulierung. Und umgekehrt natürlich auch nicht über die Frage gesprochen wird, was müssen wir eigentlich tun, um eine doch ganz erhebliche Problemlage in vielen Städten zu verändern, sondern es ist einfach nur ein Aufeinandereinschlagen.
Aber es sind nicht nur die Linken, Herr Gabriel, es ist auch der Parteichef Lars Klingbeil. Ich möchte in einem Land leben, bei dem nicht das Aussehen darüber entscheidet, ob man ins Stadtbild passt oder nicht. Damit spielt er genau auf das rassistische Vorurteil der Merz-Äußerung an. Also auf das
macht es ja nicht besser. Mhm. Also ich meine jetzt mit der politischen Linken nicht die Linkspartei.
Ja.
Sondern ich meine sozusagen die Parteien politisch links der Mitte, wenn man mal die SPD, die Grünen dazu zählt. Das ist ja offensichtlich noch das Einzige, was einfällt, um politische Auseinandersetzungen zu machen, in jeder Ecke einen Rassismusvorwurf zu sehen. Ich erzähle Ihnen mal zwei Geschichten aus meiner Erfahrung. Vor ungefähr 25 Jahren bin ich in einem klassischen sozialdemokratischen Wählerstadtteil Hannovers, im Stadtteil Linden, auf einem multikulturellen Straßenfest gewesen. Und da kommt eine ältere Frau auf mich zu und sagt, fällt Ihnen eigentlich was auf hier? Und ich sage, nee, eigentlich nicht, ist das ein ganz buntes Treiben. Und dann sagt sie, ja, sehen Sie irgendwo in diesem multikulturellen Fest irgendeinen deutschen Beitrag? Gab es natürlich nicht. Dann sagt sie zu mir, wissen Sie, ich bin jetzt fast 70. Ich bin mein ganzes Leben, ich bin hier geboren und bin hier mein ganzes Leben nicht weggezogen. Aber ich fühle mich nicht mehr zu Hause. Und was wir in Deutschland verlernt haben, ist mit diesem Teil der Bevölkerung in Kontakt zu treten, deren Ängste und Sorgen, die man ja nicht teilen muss im Zweifel, aber die jedenfalls existieren und die man nicht einfach wegwischen kann, darüber mit den Menschen zu reden. Das machen wir nicht. Sondern sobald jemand sowas sagt und sagt, ich fühle mich unsicher in der Nähe des Bahnhofs, ich gehe nachts nicht über bestimmte Plätze, ich finde das komisch, dass in meiner Heimatstadt immer mehr junge Mädchen mit dem Kopftuch rumlaufen und ich wundere mich, dass ich immer die gleichen offensichtlich arabischstämmigen jungen Männer im arbeitsfähigen Alter in meiner Stadt treffe, in größeren Gruppen, die alle weder eine Sprachausbildung noch eine Berufsausbildung noch eine Arbeit nachgehen. Wenn Leute das sagen, dann beschreiben sie Zustände, die es gibt und Es macht keinen Sinn, die sozusagen gleich als rassistisch abzubügeln. Und diese Debatte jetzt ist wieder so entgleist, ein ernsthaftes Gespräch über diese existierenden, in der Realität existierenden Sorgen und auch Zustände in unseren Städten nicht gesprochen wird. Und das finde ich bitter. Und es ist eigentlich ein Versagen der politischen Klasse.
Was ist die zweite Geschichte, Herr Gabriel? Sie hatten zwei versprochen.
Die zweite Geschichte war, das ist sogar durch die Medien gegangen, dass mal ich glaube, in der Essener Tafel war das, jemand, der dort an Wohnungslose oder arme Menschen Essen verteilt hat, irgendwann gesagt hat, zuerst sind mal die deutschen Rentner dran, bevor ich den Migranten und Zuwanderern was gebe. Der ist als Rassist bezeichnet worden, der ist das Gegenteil. Der hat einfach gesagt, ich hab inzwischen einen so großen Zustrom von Migranten, dass ich die deutschen Armen nicht mehr versorgen kann. Und das bringt in unserer Stadt einen riesen Zwist. Und deswegen muss ich zu dieser Notwehrmaßnahme greifen, bis mir jemand hilft, ausreichend Lebensmittel zu haben, die ich an alle verteilen kann, was ich gerne machen möchte. Der ist sofort in die Rassismus-Ecke gestellt worden. Und es zeigt, dass wie so ein Pavlovscher Reflex die Schwierigkeiten gar nicht mehr beredet werden, sondern sofort die Rassismuskeule und der Marsch nach rechts als Drohkulisse aufgebaut wird. Und ich glaube, so kommen wir nicht weiter.
Aber wieso hat Politik dann die Ambition überhaupt zur Lösung verloren? Denn dahinter steckt ja der Versuch, die Zustände zu negieren und diejenigen, die sie kritisieren, zu diffamieren, um dann nichts ändern zu müssen. Aber das kann doch nicht der Anspruch von Politik sein, oder?
Und umgekehrt übrigens auch. Deswegen habe ich mein Beispiel, das erste Beispiel gewählt aus vor 25 Jahren. Natürlich auch jetzt diejenigen, die das Stadtbild da angeführt haben, wollten die merkelsche Flüchtlingspolitik kritisieren, haben sie dafür verantwortlich gemacht, was nicht stimmt. Sondern dass mit langem Anlauf haben sich bei uns durch ganz unterschiedliche Entwicklungen und natürlich durch die Flüchtlingskrise verschärft, Parallelgesellschaften gegründet. Wir haben uns nicht richtig um die gekümmert, die sich nicht um uns. Um ein konkretes Beispiel zu nehmen, wir sehen jedes Jahr die schlechter werdenden Bildungsergebnisse in Deutschland. Und immer wieder wird darauf hingewiesen, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass bereits in der Grundschule die Schulen überfordert sind, wenn sie in einer Klasse von 30 Kindern dann manchmal mehr als die Hälfte Kinder ohne ausreichend deutsche Sprachkenntnis haben und dann sozusagen beide Gruppen darunter leiden, die Kinder mit Ausländerhintergrund und die Deutschen auch. Wird seit Jahren drüber geredet. Ich kenne außer Hamburg kein Bundesland und vor allem keine Bundesinitiative, die diesem Problem mal versucht, an die Wurzeln zu gehen. Die wichtigste Ressource unseres Landes, kluge junge Leute, wird immer weniger, demografisch immer weniger, aber auch von der Qualifikation immer weniger. Und ich meine, dass sozusagen eine Partei wie die SPD dieses Bildungsthema nicht aufgreift, das ist mir unerklärlich, warum das passiert.
Stattdessen wird ja eine Menge in den Sozialstaat investiert und schon der kleine Versuch, der jetzt unternommene Versuch beim Bürgergeld, ein paar Euro wieder zu sparen, stößt ja insbesondere bei den Jungsozialisten, bei der SPD-Linken auf erbitterten Widerstand. Ein Mitgliederbegehren wurde jetzt gestartet gegen die geplante Mini-Reform.
Das ist ja ein ganz großer Irrtum der Jungsozialisten, die im Sozialstaat ein Alimentierungsinstrument sehen, und nicht das, was der Sozialstaat eigentlich mal war. Das ist die größte Errungenschaft des 20. Jahrhunderts, die Freiheit schaffen wollte. Nicht nur Freiheit von Not und Armut, sondern auch Freiheit zu, aus seinem Leben was zu machen. Und schon der Rückschritt in dieses Bürgergeld war ein Fehler. Das jetzt zu korrigieren, ist das Mindeste, was man tun muss.
Ist die SPD in ihrem jetzigen Zustand, auch in dieser Zerrissenheit, reformfähig und reformfähig genug, um das, was in Deutschland notwendig ist und was der Kanzler ja tun möchte, auch umzusetzen?
Ich glaube, dass wenn die Sozialdemokraten sozusagen ihren Blick für die Realitäten im Land und in der Welt schärfen und nicht permanent auf der Suche sind, wie man in der Regierung Opposition spielen kann. Das ist ja ein Spiel, das immer schiefgegangen ist in der Vergangenheit. Es gab letztens so eine Bemerkung, als der Dobrindt angefangen hat, eine Verschärfung der der Abschiebung von hier nicht bleiberechtsberechtigten Asylbewerbern und Flüchtlingen vorzunehmen. Da hat der Fraktionsvorsitzende der SPD sich entschuldigt und hat gesagt, man müsse da ja leider mitmachen, weil es im Koalitionsvertrag steht. Das ist natürlich eine abenteuerliche Argumentation. Das Gegenteil wäre richtig zu sagen, wir unterstützen Dobrindt, weil er das Richtige tut. Und das ist so der Hang der SPD, mit der Regierung der CDU zu hadern, die Opposition in der Regierung spielen zu wollen. Das geht schief und das geht dann möglicherweise sogar schneller schief als bei der Ampel. Das Ergebnis wird nicht die Stärkung der SPD sein, übrigens auch nicht die Stärkung der CDU, sondern nur eine Partei profitiert davon. Und dass die Sozialdemokraten das nicht sehen, obwohl Hunderttausende bei der letzten Bundestagswahl direkt von der SPD zur AfD gewechselt sind, das wundert mich.
Das verbindet ihn ja mit dem Kanzler, dass beide, sagen wir mal, innerhalb der eigenen Truppen Friendly Fire bekommen. Lars Klingbeil von Bärbel Baas und anderen, aber Friedrich Merz wird aus NRW und von anderen Gliederungen, gerade heute hat sich eine Truppe gegründet, Kompass Mitte, die darauf besteht, letztlich in dieser Debatte einen Merkel-Kurs fortzusetzen. Also beide haben eigentlich das Thema, dass sie von den eigenen Truppen behindert werden. Würden Sie sagen, mehr Mutwagen gilt für beide?
Ja klar. Beide haben nur die Chance, eine erfolgreiche Reformpolitik zu machen. Denn der Weg der Wähler zur AfD liegt doch nicht daran, dass die Leute alle rechtsradikal sind oder dass sie der AfD mehr zutrauen, sondern sie sind enttäuscht von der geringen Leistungsfähigkeit des demokratischen Staates unter Führung der sozusagen des demokratischen Zentrums dieses Landes. Aber sich an so einer Stadtbilddebatte festzuweisen, das zeigt nur, dass doch ein erheblicher Teil des auch der linksliberalen Gesellschaft und auch der Medien nicht bereit ist, auf die zuzugehen, die anders denken, anders fühlen, andere Sorgen haben. Das nochmal, das muss man nicht für berechtigt halten. Man kann dazu sagen, dass das sind eben moderne Zeiten, in denen eine Gesellschaft viel diverser ist. Das kann man alles denken und sagen. Aber man darf die damit nicht klarkommen, aus welchen Gründen auch immer, die darf man nicht einfach zurückweisen und glauben, man gewinnt sie, indem man ihnen jeden Tag vorhält. Also wenn du so redest und denkst, dann bist du ein Rassist. Ich glaube, das wird damit gar nichts gewinnen.
Herr Gabriel, wir gehen mit Erkenntnisgewinn aus diesem Gespräch heraus. Ich bedanke mich bei Ihnen.
Vielen Dank, alles Gute.
Donald Trump mischt weiter auf, jetzt mit dem Umbau des Weißen Hauses und damit nicht genug mit dem Umbau der amerikanischen Hauptstadt. Der US-Präsident will nämlich zum einen einen großen Ballsaal errichten, direkt am Weißen Haus. Er hat dafür den Ostflügel abreißen lassen. Das konnte man auf Fernsehbildern sehen. Aber auch mitten in Washington plant er ein Monument nach dem Vorbild des Pariser Triumphbogens. Meine Kollegin Chelsea Speaker bespricht das Ganze mit dem USA-Spezialisten und Kampagnenberater Julius Vandelaar und zwar in der neuesten Ausgabe ihres gemeinsamen White House Briefing, einem Pioneer Original.
Zum 4. Juli 2026, 250 Jahre Amerika, der Geburtstag, der natürlich auch gebührend gefeiert werden soll, da will Trump den Arc de Trump, also quasi einen gigantischen Triumphbogen, direkt gegenüber vom Lincoln Memorial dann eben auch aufbauen lassen, was auch wirklich bemerkenswert ist. Er hat drei unterschiedliche Größen als Mockups schon im Oval Office. Es wird gesagt, wenn er eben in schwierigen Verhandlungen ist, dann nimmt er diesen Mini-Triumphbogen, der 3D gedruckt wurde, in die Hand, spielt damit, um so mehr oder weniger seine Nerven auch wieder ein bisschen runterzukriegen. Aber da bin ich auch gespannt, ob es so schnell dann auch noch gebaut werden kann. Das wäre zumindest der Infrastrukturboom, den wir uns manchmal auch in Deutschland wünschen, innerhalb von 8 Monaten so eine Struktur dann eben auch mitten in der Metropole Washington hinzustellen.
Ja, also diese ganzen Projekte von Trump, die werden, glaube ich, nicht aufhören, nicht nur inhaltlich in Washington, sondern auch wirklich, was das Stadtbild betrifft.
Er ist ja ein Builder. Er ist ja jemand, der gebaut hat. Das war sein Versprechen 2016, dass er gesagt hat, I'm a builder, I know how to build the wall. Er hat den Trump Tower gebaut, er hat viele unterschiedliche Gebäude, Golfplätze und so weiter auf der ganzen Welt gebaut. Und ich glaube, das ist einfach auch seine Art und Weise, wie er einen Fingerabdruck eben auch hinterlassen möchte, quasi in die Geschichtsbücher eingehen möchte. Von Obama dreht er eben Obamacare wieder zurück, er will quasi nichts übrig lassen. Und sich selber verewigt er eben in dem Stadtbild Washingtons und auch eben mit einem neuen Ballsaal, der natürlich immer der Trump Ballroom sein wird. Ich glaube, das ist einfach nur konsequent, wenn du auf die Biografie von Donald Trump schaust.
Ja, und dazu passt auch das, was er vor einigen Tagen im Weißen Haus gesagt hat, vor Journalisten, wo im Hintergrund noch die Geräusche von der Baustelle zu hören gewesen sind, von der Abrissbirne wahrscheinlich auch. Der hat Folgendes gesagt.
You hear that sound? Oh, that's music to my ears. I love that sound. Other people don't like it. I think when I hear that sound, it reminds me of money.
Sie können Chelsea und Julius im Übrigen sehr, sehr bald live und in Farbe erleben, und zwar am kommenden Montag in Berlin. Das White House Briefing live auf der Pioneer One um 19 Uhr geht es los. Alle Infos dazu in den Shownotes dieses Podcastes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da ist die FED-Zinsentscheidung in aller Munde. Und wer kann uns da jetzt besser informieren als unsere Frau vor Ort, Anne Schwedt? Wir schalten nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, die US-Notenbank hat gestern zum zweiten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen gesenkt. Und zwar diesmal um den 0,25 Prozentpunkt auf jetzt 3,75 bis 4%. Die Entscheidung fiel allerdings nicht einstimmig, sondern mit zwei Gegenstimmen. Ein Mitglied wollte noch eine größere Senkung und ein anderes gar keine Änderung. Hintergrund der Entscheidung ist vor allem der zuletzt schwächere Arbeitsmarkt und die Sorge, dass die Wirtschaft ohne neuen Schwung in Stolpern geraten könnte. Weil allerdings aktuell viele Wirtschaftsdaten wegen des Government-Shutdowns fehlen, bleibt die Unsicherheit sehr hoch. Fed-Chef Jerome Powell hat bei der Pressekonferenz betont, dass eine weitere Senkung dieses Jahr keineswegs sicher ist, sondern davon abhängt, wie sich die Wirtschaft und besonders die Preise weiterentwickeln. Das hat die Börse dann sofort nervös werden lassen. Der Dow Jones knackte zwar ein neues Allzeithoch, schloss dann aber nach Powells Worten leicht im Minus. Investoren hatten einfach auf eine klarere Perspektive für weitere Zinsschritte gehofft, Gabor.
Anne, neben der FED-Entscheidung gab es ja auch spannende Einblicke in die Tech-Welt. Microsoft, Meta und Alphabet haben ihre Bücher geöffnet und du hast für uns reingeschaut. Sag uns, Anne, wie geht's diesen Technologieriesen?
Ja, durchwachsen kann man sagen. Microsoft steigerte den Umsatz um satte 18%, blieb allerdings beim Ausblick vorsichtiger, als viele gehofft hatten. Das Cloud-Geschäft wächst mit 40% auch weiter deutlich, aber Investoren hätten sich noch offensiveres Wachstum und eine stärkere Prognose erwartet. Die Microsoft-Aktie fiel deshalb nachbörslich um 3,5%. Meta, die Mutter von Facebook, legte beim Umsatz sogar beeindruckende 26% zu. Allerdings machte ein einmaliger Steuereffekt den Gewinn fast komplett zunichte. Die operative Entwicklung war zwar solide, die Kosten und hohen Investitionen in KI sorgen aber für Druck. Die Aktie brach nachbörslich um mehr als 8% ein. Und dann noch Alphabet, also der Google-Mutterkonzern, der meldete einen Umsatzplus von rund 16% und ein sattes Gewinnwachstum. Besonders das Kerngeschäft mit Werbung und die Cloud-Sparte laufen super. Die Anleger waren da auch super happy drüber und es gab ein nachbörsliches Aktienplus von rund 6%.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es scheinbar unmöglich ist, den markanten Trommelschlag im finalen Refrain von Whitney Houstons Welthit I Will Always Love You zu treffen, nämlich genau diesen Trommelschlag. Es geht also um diesen einen unverkennbaren Schlag, Millisekunden bevor Whitney Houston ihr finales I Will Always Love You schmettert. Und das ist bekannt, dieser Moment, das Warten auf den Schlag, das geht unter die Haut. Und um ihn treffgenau nachzuahmen, darum geht es in einer viralen Challenge auf Social Media, der Whitney Houston Challenge. In unzähligen Videoclips sieht man Schlagzeuger, aber vor allem auch viele Laien weltweit, die versuchen, diesen Gänsehautmoment nachzustellen. Die einen im privaten Proberaum mit ihrem echten Schlagzeug, die anderen in der Küche auf der Rührschüssel. Zu früh, zu spät, eben einfach nicht im Takt. Kaum einer trifft den Schlag so präzise wie im Original. Und wenn doch, ja dann haben diese Nachahmer auch wirklich Beifall verdient. Der Mann, der den Schlag im Original bei Whitney Houston einst gesetzt hat, das war Ricky Lawson, ein Weltklasse-Drummer. Er spielte für sie, aber auch für Michael Jackson oder Phil Collins. Und er kommt eigentlich aus dem Jazz, war Drummer in einer Highschool-Band. Nicht schlecht, aber Whitney Houston ist besser. Ich wünsche Ihnen einen großartigen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.